Gemeinsam beten wir, Vater, unseren Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So, guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Schön, mal wieder hier vorne zu sein. Bei mir ist es fast wieder ein halbes Jahr her. Wobei, es hat sich gelohnt. Von meiner Seite aus, mal sehen, ob ihr das Gleiche sagt, wenn ihr in 20 Minuten dann, wenn ich da durch bin mit der Predigt. Wir befinden uns ja mitten in der Predigtreihe und heute Morgen soll es um eine ganz besondere Person gehen. Mensch gehört, Art Glaubenshelden. Ich weiß nicht, ob die sich selber so betrachten würde als Glaubenshelden, vielleicht retrospektiv für uns so, dass es Glaubenshelden sind oder sie gedacht haben, aber für sie wird es wahrscheinlich sich gefragt haben, wenn wir andere alles so gemacht, wie wir es sonst gemacht haben. Also wir haben nichts. Von unserer Seite aus war so nichts Heldenhaftes dabei. Aber für uns ist was Heldenhaftes dabei. Und das ist, deswegen ist es wichtig, vielleicht gut, dass man die Leute mal beleuchtet oder besonders mal in den Mittelpunkt stellt und einfach mal zu sehen, wie die so waren, wie sie so gelebt haben, was das Umfeld so war und wie es ihnen sonst so gegangen ist. Und heute Morgen soll es um Simeon gehen. Simeon, eigentlich eine Person, die mich so in ihrer Einfachheit und ihrer Gradlinigkeit, das ist eine Vorbereitung, sehr erstaunt habe, sogar fast fasziniert habe. Und eine Sache, wo mir noch aufgefallen ist, dass es sehr gut in die Weihnachtsgeschichte passt. Aber vielleicht geht er da öfters unter als in die ganze Weihnachtsgeschichte, weil wegen der wenigen Verse er einfach nicht erwähnt wird. Also ich kann mich persönlich an keine Weihnachtspredigt erinnern, kann natürlich auch sein, dass ich einfach an dem Tag nicht da war, wo es mal thematisiert worden ist. Aber heute soll es nicht um Weihnachten gehen und bevor ich hier noch allgemein so weiter rum erzähle, lese ich euch einfach mal den Text vor, in dem Simeon erwähnt wird. Und der steht in Lukas 2, genau, wer eine Bibel hat, darf aufschlagen, Lukas 2, Verse 25 bis 30. Lukas 2, Verse 25 bis 30. Und da heißt es, und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist, er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, den des Herrn, gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es Brauch ist nach dem Gesetz, da nahm er ihn auf seine Arme und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Zunächst, wenn man so den Text einfach mal durchliest, war für mich so interessante Struktur. Also wenn ihr den Text für euch hättet, wenn ihr es mal daheim durchlesen könnt, ist echt interessant. Und zwar, was wir hier von Simeon erfahren, das ist immer so ein Dreiklang. Wir erfahren, wie seine Moral war, wie seine moralische Struktur war in der ersten paar Verse, wo es heißt, er war fromm, er war gottesfürchtig und er wartete auf den Trost Israel. Wir lesen in den nächsten Versen seine Verbindung zum Heiligen Geist, was auch wieder in drei Sachen erwähnt wird. Der Heilige Geist war auf ihm, der Geist hat ihm besondere Mitteilungen gegeben und er kam durch einen vom Geist bestimmten Tag in den Tempel. Wir lesen davon, auch wieder in der Dreierstruktur, er nahm den kleinen Jesus auf den Arm, er lobte Gott und er redete. Und jetzt breche ich selber die Dreierstruktur, weil ich die letzte drei Verse genommen habe, sondern nur zwei. Und wir erfahren davon, was er sprach. Er sprach davon, dass er nun in Frieden entlassen wird oder dass er nun in Frieden fahren kann, denn seine Augen haben das Heil gesehen. Und vielleicht ist es auch nur für mich das beeindruckend, dass man das so sich so leicht merken kann eigentlich, weil es immer so Dreierstruktur ist. Und was noch für mich beeindruckend war, wie man einen Mensch innerhalb von 6 Verse so gut charakterisieren kann. Da habe ich gefragt, mit welchen Verse oder mit was für Worte würde ich mein Leben zusammenfassen oder charakterisieren. Ja, zum Beispiel, er war groß, schwer und redete Schwäbisch. Oder was beschreibt, was dein Leben ausgemacht hat? Einfluss, Geld und Karriere oder irgendwie. Also was sind die Sachen, was einen wirklich ausmachen? Und jeder kennt es, der sich schon mal beworben hat. Da krampft man sich einen ab, um seinen Lebenslauf zu schreiben. Und man muss sich da überlegen, welche Situationen waren da wichtig. Und man muss beschreiben, wo man so überall Erfahrungen gesammelt hat. Man muss beschreiben, welche Ausbildung man hinter sich hat. Man muss eigentlich ganz genau schauen, welche Referenzen man hat. Aber hier in dem Text erfahren wir von anderen Qualitäten, die unseren Charakter präge oder präge sollte. Wir lesen nichts von Ausbildung, wir lesen nichts vom Beruf, wir lesen nichts von Familie, also ob er eine Frau hatte, ob er Kinder hatte, was mich interessieren wird. Wir lesen eigentlich nur so das Nötigste, was unsere Sache aus, wenn man sagt, könnte eigentlich schon viel mehr drinstehen. Und das ist das ganz Erstaunliche, wenn man zu Beginn des Lukas-Evangeliums geht, dann lesen wir von Kaiser und von Statthaltern und die werden nur im Nebensatz erwähnt. Das heißt, da wird nur, da weiß man den Namen, aber mehr weiß man von denen nicht. Aber von Simeon lesen wir dann schon mehr, da sind schon 6 Verse, die ihn wirklich, wo wirklich gesagt wird, dass es wirklich wichtig ist. Also was Gott wichtig ist, wo wir manchmal vielleicht oder ich manchmal vielleicht drüber lese und denke, okay, das ist ja nur ein Nebensatz. Und das ist manchmal so der große Unterschied, was uns wichtig ist und was Gott wichtig ist. Zum Beispiel, wenn sich ein Mensch zu Jesus bekehrt, wenn er Jesus in seinem Herzen aufnimmt, wenn er Leben mit Jesus beginnt, dann ist im Himmel eine große Party. Und für uns hier ist es ein unbedeutendes Ereignis, über das man sich höchstens noch ärgert. Und auf der anderen Seite lesen wir in Lukas 16, Vers 15, und was einem Menschen total wichtig ist, wo er denkt, ey, das ist total das, was wir brauchen, da heißt dann, denn was unter den Menschen hoch ist, ist ein Gräuel vor Gott. Müssen wir oder muss ich nicht immer wieder neu lernen, Dinge richtig zu gewichten? Wofür setze ich meine Zeit, meine Energie, mein Geld, meine Begabung ein? Für wirklich wichtige oder total unwichtige Dinge. Und was wichtig ist, das können wir hier bei Simeon lesen. Zuerst können wir lesen, er war fromm. Was bedeutet eigentlich das Wort fromm? Ich glaube, heutzutage spricht man gar nicht so oft das Wort fromm, der ist fromm oder so. Das hört man relativ selten. Es bedeutet, er erwartet etwas von Gott. Er erlebte Gottes Kraft und seine Führung durch das regelmäßige Opfer im Tempel damals noch, durch die Gebete, durch Gottesdienste in seinem ganzen Leben. Und manchmal ist das Wort fromm für uns Christen nicht schwer zu definieren, aber schwer zu leben, weil vieles in uns einfach nicht fromm ist. Das heißt, oder das bedeutet, wir leben oft in unseren Sinn, für unsere Ziele. Wir leben für unseren Ehrgeiz, wir leben für unsere Lust. Aber fromm sein bedeutet, das Zentrum unserer Wahrnehmung, unseres Lebens, unseres Handelns aus der Bibel zu nehmen. Aus der Liebe zu nehmen, die Jesus zu uns hat. Und aus der Liebe zu nehmen, die zu Jesus ist, also zu Jesus dann. Die zweite Bezeichnung, wo wir von Simeon lesen können, ist, dass er gottesfürchtig war oder dass er gottesfürchtig ist. Und in der Definition, die ich zum Thema Gottesfurcht aus dem Internet gezogen habe, wird es folgendermaßen definiert. Gottesfurcht ist die Hochachtung oder Respekt vor der Größe und Autorität Gottes. Gottesfurcht ist aber auch das tiefe Bewusstsein seiner Heiligkeit, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet und seinen Willen und seine Ehre über alles stellt. Ja, es ist für jeden klar, oder? Was Gottesfurcht ist. Ich denke, Gottesfurcht hat zwei Teile. Der erste Teil ist so die heilige Ehrfurcht, die uns einfach ergreift, wenn wir staunen. Wenn uns bewusst wird, dass unser Vater alle Macht über Raum und Zeit hat. Wenn wir begeistert sind, wenn wir aufgeregt sind bei dem Gedanken, dass wir bald ihn sehen werden. Wenn wir begreifen, wie wenig ich seine Rettungsaktion verdient habe und wie Jesus aus purer Gnade für uns gestorben ist. Und jede Facette von diesem heiligen Gott kann in uns respektvolle Ehrfurcht oder eine Verehrung in uns hervorrufen. Der zweite Aspekt der Gottesfurcht ist eigentlich die Furcht davor, Gott Rücke zuzukehren. Warum? Weil Gott warnt uns in der Bibel vor seinem gewaltigen Zorn. Als Christ begreift man, getrennt von Gott, das ist eigentlich der pure Horrorzustand. Wir erkennen, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass Gott Recht hat zu richten und zu verurteilen. Und wir können gedanklich durchspielen, was mit uns passiert, wenn wir den Glaube an Jesus über Bord werfen und wir uns von Gott immer mehr wegdrehen. Lebe in Gottesfurcht bedeutet, dass man Gott ernst nimmt. Es bedeutet, dass man nicht von Gott weg, sondern zu ihm hinläuft. Und darin zu leben heißt, dass man die Rettung immer mehr genießt und den Retter immer mehr Liebe lernt. Was man noch von Simeon erfahre, ist, dass er auf den Trost Israels gewartet hat. Das bedeutet, er hatte eine tiefe Sehnsucht. Die Art von Sehnsucht, in der man sagt, ey, es muss sich was verändern, man will was verändern. Und Simeon, wissen wir, war ein gläubiger Israelit. Aber zu seiner Lebzeit hat Gott seit über 400 Jahren nicht mehr zu Israel gesprochen. Das Land war von den Römern besetzt worden. Es gab Aufstände gegen den Besatzer und entsprechende Gegengewalt von den Römern oder von den Legionären. Israel ging es insgesamt nicht gut und Gott schweigt. Gott hat vor langer Zeit vorher der ganzen Menschheit einen Befreier versprochen. Das war kurz nach dem Sündenfall, als Gott Adam und Eva aus dem Paradies verstieß. Da sagte er, dass er einen Retter schicken wird. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde diese Zusage immer deutlicher. Da heißt es dann, er ist ein Nachkomme von David. Er wird in Bethlehem geboren und wird mal für die Sünde der Menschen sterben. Er wird mal über die ganze Erde herrschen. Aber aufgrund des ständigen Ungehorsams hat Gott mit Israel das getan, was er so lange Zeit vorher von den Propheten hat immer ankündigen lassen. Gott hat sie verlassen, sie ihre Feinde preisgegeben und hat sich selber in Schweige gehüllt. Und alles, was Simeon hatte, um Hoffnung zu haben, waren irgendwie alte Verheißungen von Propheten, in denen Gott angedeutet hatte, dass er sich irgendwann mal wieder über Israel erbarmen würde. Aber wenn sich dein Gott 400 Jahre lang nicht zu finden ist oder nicht meldet, dann fragst du bestimmt auch irgendwann mal, ob da wirklich noch irgendwas passiert. Ihm ging es ja nicht so wie unser frisch verlobte Ehepaar oder unser Vorfreude, die wir haben können auf den Lobpreisabend, so dass wir wissen können, zu dem Zeitpunkt findet es statt, sondern er wusste, es wird was passieren, aber er wusste nicht wann. Das heißt, für ihn war es total ins nicht ins Leere, sondern ins Unverhoffte zu hoffen. Aber er wartet trotzdem auf den Ankunft des Messias. Er wartete darauf, dass er Jesus, den Erlöser der Welt, endlich sehen darf. Und er wartete nicht in dem Sinn, dass er sagt, kommt er oder kommt er nicht? Ja, es passt ja so, aber ich warte einfach mal. Nein, er sagt, ja, er kommt. Offen ist nur wann. Und darauf richtet er seine Gebete. Und Simons Leben war von dieser tiefen Erwartungshaltung geprägt. Warten auf den versprochenen Retter. Gott hatte ihm zugesagt, dass er nicht sterben würde, bis der versprochene Retter gekommen wäre. Aber das dauerte und dauerte und dauerte. Hast du eine feste Zusage in deinem Leben? Hast du eine feste Erwartung? Oder eine Wartung? Eine Erwartung ist eine feste Hoffnung und nicht nur eine vage Vermutung, dass irgendwann ein bestimmtes Ereignis eintritt. Oder irgendwann in der Zukunft mal eintreten wird. Als Kinder Gottes haben wir auch so eine Erwartung. Wir erwarten, dass Jesus Christus bald wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Erwartest du Jesus heute? Erwartest du, dass er heute kommen könnte? Weil wenn man Erwartungen in sein Leben hat oder Jesus erwartet, dann sorgt es dafür, dass man aufräumt, dass man Dinge in Ordnung bringt oder sich von Sachen und Gewohnheiten trennt, die einem einfach nicht gut tun oder die Jesus gar nicht gefallen. Wir lernen einfach dadurch, fokussiert zu leben und Ereignisse, Wünsche und Begebenheiten in unserem Leben richtig zu priorisieren und einzuordnen. Gerät diese Erwartung jedoch in den Hintergrund, dann schleicht sich fast automatisch vieles anderes ein. Und es kann so weit gehen, dass wir einschlafen und damit äußerlich nicht mehr von denen zu unterscheiden sind, die kein Leben in Jesus haben. Wir lesen von Simeon auch, dass der Heilige Geist auf ihm war. Und das bedeutet so viel, dass er eine spezielle Geistesleistung hatte, Leitung hatte. Simeon gehörte zu Gottes Volk, aber um den Gedanke Gottes verstehen zu können, ist die Abstammung nicht ausreichend. Es ist nötig, den Heiligen Geist zu besitzen. Wir wissen, dauerhaft wohnt der Heilige Geist erst seit Pfingsten in den Gläubigen. Das heißt, von Simeon wird berichtet, dass der Heilige Geist nur auf ihm war. Ihm war der Heilige Geist nicht als Erstlingsgabe gegeben worden. Der Heilige Geist war auf ihn und befähigte ihn, den Dienst zu vollbringen, den er verbringen sollte. Und durch diesen Heiligen Geist wusste er eines Tages, jetzt ist es soweit. Gott sagte ihm, dass er in den Tempel in Jerusalem gehen soll. Und dort würde er den Trost Israels, den Messias, sehen. Und ich kann mir vorstellen, als Jesus auf dieses junge Ehepaar trifft und das Kind in seine Hände hält und mit dem Ehepaar vielleicht auch spricht und die unglaublichen Geschehnisse oder mit denen er über die unglaublichen Geschehnisse redet, die hinter ihnen liegen, also hinter Maria und Josef, dann muss jeder seiner Zweifel einfach wie weggepustet geworden sein. Simeons Hoffnung wird real. Er kann sehen, dass es diesen Retter gibt. Die Verheißung hat sich erfüllt und der Zufall oder aller Zufall ist ausgeschlossen. Er zweifelt keinen Augenblick mehr daran, dass es sich um den handelt, dem ihm angekündigt worden ist. Aus diesem Grund kann er sagen, jetzt kann ich in Friede sterben. Könntest du gerade zu deinem Sitznachbar sagen, hey, übrigens, wenn ich morgen sterben muss, hey, das passt schon, kein Problem. Ich weiß zwar nicht das Alter von euch allen, aber wie alt du bist oder wie gut oder schlecht deine Woche gelaufen ist, aber jetzt mal das in voller Ernst einfach so zu sagen, da gehört schon viel Vertrauen und viel Zuversicht dazu. Und auch heute sehen sich Menschen nach Trost, Menschen sind krank, man fühlt sich einsam, man hat viel Schlimmes in der Vergangenheit erlebt Und alles das legt sich wie ein Schatten auf die Seele in unserem Leben. Man wird sehnsüchtig und man sehnt sich nach Rettung oder Hilfe. Und diese Hilfe gibt es tatsächlich. Simeon durfte diesen Trost noch erleben. Er sah mit seinen menschlichen Augen ein kleines Baby, das von seinen Eltern zum Tempel gebracht wurde. Und vor seinem geistigen Auge sah er den gesalbten König Israels und den Retter der Welt. Er sah Jesus. Und dieser Jesus, dessen Name Gott ist Heil bedeutet, ist der Trost Israels. Bist du Jesus begegnet? Hast du Jesus als Retter erkannt? So wie Simeon in Jesus den Trost Israels erkannt hat oder erblickt hat. Oder suchst du noch nach dem Tröster für deine Seele? Gott sagt, wer mich von ganzem Herzen suchen werdet, oder wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so werde ich mich von euch finden lassen. Und Simeon hat das erfahren. Und sein Leben kann eigentlich mit 6 Worten beschrieben werden. Simeon wartete auf den Trost Israels. Gott hatte seine Verheißung erfüllt und Simeons Erwartung wurde nicht enttäuscht. Es kann sein, dass du gerade nur Bahnhof verstehst oder dass du verschiedene Fragen hast oder Skepsis hast vor dem alles, was erzählt wird, was immer so rum erzählt wird über Jesus. Zum Beispiel, wenn Jesus Gottes Heil in die Welt gebracht hat, wo ist dann das Heil zu sehen? In dem Krieg, der in der Ukraine aufzieht, in der Pandemie, die wir gerade durchmachen, in der allgemeinen, Interesselosigkeit, die man so in der Gesellschaft erfährt. Wo ist dieses Heil? Wo ist dieses Heil zu finden? Oder gibt es diese heile Welt gar nicht? Ja, ich denke, also diese heile Welt gibt es nicht. Weil die Realität spricht eine andere Sprache als unsere Wünsche. Aber trotzdem werden Menschen nicht müde, das Zeugnis von Simeon weiterzusagen. Jesus hat Gottes Heil in die Welt gebracht. Meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Und immer wieder haben Menschen im Laufe der Jahrhunderte diese Erfahrung gemacht und machen sie auch noch heute, dass Gott in ihrem Leben nahe ist, dass er ihnen Kraft gibt. Und es ist wichtig, dass man solche Erfahrungen nicht für uns behalte, sondern weitersage. Weil solche Erfahrungen können wie eine Notration sein, von denen wir in der Zeit profitieren, indem wir glauben, dass uns Gott verlassen hat oder sich von uns abgewandt hat. Zeit der Krankheit, Zeit der Trennung, Zeit, in denen uns der Tod bedroht. Und als Simeons Hoffnung auf den Messias sich greifbar vor seinen Augen erfüllt, da hat er auch keinen Zweifel mehr an der restlichen Verheißung Gottes. Gott hat seine Versprechen gehalten und deshalb werden sich auch die andere Sache erfüllen, von denen er gesprochen hat. Gott hat verheißen, dass er den Tod abschaffen wird und die verstorben sind, zu neuem Leben auferweckt und dass er irgendwann mal ein ewiges Königreich voller Frieden aufrichten wird. Und Simeon hat mit seinem Herzen geschaut und er kann jetzt glauben, dass er den Tod nicht fürchten muss. Und dass es eine Hoffnung für dieses Leben, über dieses Leben hinaus gibt. Seine Hoffnung wird real. Deswegen kann er in Frieden sterben. Das Kind, in dem Gott Mensch wurde, hat ihm genügt. Er brauchte nicht die vielen Geschichten, die wir für unseren Glauben manchmal brauchen. Er sah das Kind und glaubte einfach. Das Kind, aus dem dann der Mensch wurde, von dem er gelernt habe, Gott unseren Vater zu nennen. Von dem er gelernt habe, wie wir beten können. Und an dem er gesehen habe, dass der Tod nicht das letzte Wort im Leben behält. Jesus hat uns vorgelebt, wie die gerechte Welt Gottes aussieht. Wie Frieden werden kann. Und Jesus hat so den Menschen bis in unsere Zeit hinein eine Hoffnung ins Herz geben, mit der wir auch getrost und getröstet leben können. wahrscheinlich auch eines Tages sterben können. Simeon lädt uns ein, das Kind zu sehen und zu glauben. Und Gott schenke uns, dass wir wie Simeon in Jesus, unseren Herrn und Heiland, erkennen können. Amen. Ich bitte euch nochmal aufzustehen. Ja, Vater, manchmal beginnt alles so klein und manchmal muss man echt auf das, was du zugesagt hast, echt lang warten. Aber ich bitte dich, dass du unser Herzen bewegst, dass du uns dein Heiland sehen lässt, dass wir in der Erwartungshaltung an dich einfach lernen können zu leben, dass wir ja, die Ehrfurcht vor dir nicht verlieren und dass unsere Hoffnung einfach weiterleben kann. Ich danke dir, dass du deine Liebe in unser Herzen geschrieben hast und dass du da bist. Amen.